Herr Galow, Ihre Person dürfte manch einem Leser nicht unbedingt bekannt sein. Könnten Sie sich vielleicht kurz vorstellen und vor allem Ihre Position dann bei Novell erklären?
Kann ich gerne tun. Linux habe ich angefangen zu benutzen 1994. Damals war ich Student, Physikstudent in Dortmund. Bin darauf gekommen, weil halt Kollegen das benutzt haben, mir das empfohlen haben, dass ich auf die Art und Weise ein Unix-System zu Hause haben kann. Zum ersten Mal wirklich ein bisschen mehr in Kontakt gekommen bin ich dann, als ich 96 einen SCSI-Treiber irgendwie versucht habe zum Laufen zu kriegen. Der sollte eigentlich tun, aber tat halt nicht. Und ich habe dann durch langes Experimentieren das geschafft, den zum Laufen zu kriegen. Ich habe den dann sogar eine Weile lang maintained, habe auf die Art und Weise ein bisschen Kontakt mit den Kernel-Entwicklern gehabt und war Teil einer Community, die ich eigentlich auch als sehr, sehr gut empfunden habe. Es hat also Spaß gemacht, mit den Leuten zu arbeiten. Vielleicht war damals die Kernel-Community auch etwas freundlicher gegenüber Newcomern, als sie heute ist. Es war damals sehr, sehr leicht, wenn man einfach ein bisschen Arbeit gemacht hat und dann halt auch bereit war zu lernen, zuzuhören, hat man da sehr schnell viel gelernt und war auch recht schnell auf dem Niveau, dass man da halt mitdiskutieren konnte, mitreden konnte. Das habe ich gemacht. Ich habe das Studium abgeschlossen dann 99, habe seit 99 dann auch für die SUSE Teilzeit gearbeitet, habe aber noch in Niederlanden 3 Jahre verbracht, wo ich an einer Promotion gearbeitet habe in der Physik.
Was ist momentan Ihre Position bei Novell?
Ich bin jetzt seit 2003 Vollzeit bei Novell wieder, bin dort als Abteilungsleiter für die SUSE Labs Abteilung zuständig gewesen, bin jetzt als Architekt für ein Team von Architekten zuständig für die Architektur im Linux-Bereich und habe momentan zusätzlich noch die Aufgabe, den Standort in Nürnberg als Entwicklungschef zu leiten.
Die Linux World Expo, die geht jetzt gerade zu Ende. Wie war die Resonanz der Kunden auf das neue Produkt, auf die Enterprise-Produktpalette?
Ich hatte leider nicht die Chance, sehr viel mit Leuten zu reden, weil ich hatte einen Vortrag im Wesentlichen, ansonsten bin ich momentan etwas krank, was man der Stimme auch anhört. Ich habe mit ein paar Leuten geredet, diese Resonanz war durchaus sehr positiv. Was die Kunden halt insbesondere im Enterprise-Bereich gut finden, ist Virtualisierung. Da ist ein sehr großes Interesse vorhanden und da waren wir ja auch jetzt diejenigen, die das dann so weit stabilisiert haben, dass man das auf den Markt bringen konnte.
Dann kommt erst nächstes Jahr Service Pack. Auf was dürfen sich die User freuen? Ich denke mir mal, es werden nicht nur Bugfixes vorhanden sein, sondern auch neue Funktionen.
Ja, also es werden auf jeden Fall eine ganze Anzahl von neuen Funktionen kommen. Der Hauptfokus ist aber die Konsolidierung von allen Bugfixes, die gefunden wurden während der Zeit, die wir zwischendurch im Testen noch gefunden haben oder die auch bei Benutzern tatsächlich zu Problemen geführt haben. Die werden von uns sukzessive behoben und dann im Service Pack halt nochmal gebündelt zur Verfügung gestellt. Ein Bereich, in dem einiges passieren wird, ist Virtualisierung. Da werden wir also auch auf eine neuere Version gehen von der Xen-Technologie, was insbesondere Vorteile bringt, was Performance angeht. Was im Bereich Virtualisierung ansonsten sehr interessant ist, ist, dass halt immer mehr unterstützte Systeme dazukommen. Also momentan ist unser Angebot, dass wir ein /10 virtualisiert auf einem /10 Host-Betriebssystem laufen lassen können. Oder auch mehrere virtualisierte Maschinen natürlich. Aber halt keine anderen Typen, weil es muss einfach alles getestet und validiert werden. Man muss sicher sein, es gibt keine Probleme, bevor man das dem Kunden als Enterprise-Lösung auch anbietet. Da die nächsten Schritte, die da geplant sind, ist halt auch ein /9 zu haben, ein Red Hat zu haben, was auf SUSE laufen kann dann. Und was einige Kunden auch interessiert, natürlich Windows.
Sie haben ziemlich viel Lorbeeren für SLED bekommen. Ja. Auch nicht dank XGL.
Ja.
Wird die Entwicklung weiter vorangetrieben? Nachdem jetzt zum Beispiel jetzt ein Fork sogar entwickelt wird, weil diverse Entwickler, gerade aus der Open Source Community, nicht unbedingt zufrieden waren mit der Entwicklung bei Novell und bemängelt haben, dass sie teilweise hinter verschlossenen Türen auch stattfindet. Das wäre dann schon zu wiederholten Mal eigentlich auch passiert.
Ja, also Novell wird die Entwicklung im Desktop-Bereich weiter vorantreiben. Desktop ist jetzt, Enterprise Desktop ist für Linux ein relativ neuer Markt. Also obwohl es technologisch schon da ist, ist jetzt zum ersten Mal ein Produkt da, was rund genug ist, dass viele Enterprise-Benutzer wirklich sagen, ja, das kommt für uns in Frage, ja, das wollen wir machen. Und da bleibt Novell natürlich dran. Wir haben jetzt auch ein paar große Kunden, die also angefangen haben, sehr schöne Stückzahlen, sage ich mal, in ihren Unternehmen auszurollen. XGL wird weiterentwickelt. Da werden einfach weitere Effekte noch dazukommen, die die Benutzbarkeit verbessern. Natürlich auch schöne Effekte, die dann irgendwo als Eye-Candy-Benutzern gefallen. Über den Fork mache ich mir jetzt persönlich weniger Sorgen. Ich denke, das ist in der Open-Source-Community relativ normal, dass Dinge sich Codestreams mal auseinander bewegen. wir reden mit diesen Leuten auch, die diesen Fork gemacht haben, und ich denke, dass die Dinge, die dann gut funktionieren, auch wieder zusammenlaufen werden. Also da mache ich mir wenig Sorgen. Die Kritik, die jetzt gerade von Ihnen geäußert wurde, dass Xgale hinter verschlossenen Türen entwickelt wurde, das ist eigentlich eine Kritik, die auf die Vergangenheit zählt. Also Xgale, als es angefangen wurde, war tatsächlich in einer relativ geschlossenen Umgebung entwickelt worden. Es war nicht Ziel von Novell, das dauerhaft so zu lassen. Das war, man hatte die Hoffnung, dass man dadurch, dass man das im Haus hält, etwas mehr Fokus haben kann und nicht unendlich viele Diskussionen und alles Probleme auf einmal lösen muss, sondern einfach mal ein paar Sachen voranbringen kann, bevor man dann damit wieder an die Öffentlichkeit geht. Es ist vielleicht von hinterher gesehen vielleicht nicht die beste Vorgehensweise gewesen. Also von Anfang an dann offener zu sein, wäre vielleicht schöner gewesen. Aber das ist eigentlich in der Vergangenheit gewesen. Insofern, wenn jetzt aktuell da Beschwerden da sind, ist mir das nicht so ganz klar, wo die herkommen.
Die letzte Zeit, sag mal die letzten 2 Wochen, waren wahrscheinlich für Novell ziemlich turbulent und auch nicht dank Microsoft. Was ist eigentlich Sinn der ganzen Aktion? Was ist eigentlich Sinn des Deals?
Der Deal hat mehrere Ziele. Das eine ist, und das war wirklich die Hauptmotivation, ist, Kunden haben sich bei uns ständig beschwert. Beschwert, dieses Linux ist ja schön und recht, aber ihr habt mit eurem Linux keine Lösung für alle Probleme. Es gibt bei uns, wir werden in jedem Fall in den nächsten Jahren Lösungen haben, wo es ein Windows gibt und wo es ein Linux gibt. Und haben uns gleich mal ins Aufgabenbuch geschrieben, ihr müsst dafür sorgen, dass das zusammen funktioniert gescheit. Und mit der gleichen Message sind sie auch zu Microsoft gegangen. Und haben sich auch bei Microsoft sehr laut darüber beschwert, dass Microsoft endlich aufhören soll, dieses Linux zu bekämpfen. Es wird da sein und sie werden es nicht loswerden und sie sollen versuchen, sich mit dem zu arrangieren. Die Kunden sind natürlich diejenigen, die uns letztendlich bezahlen, es sind auch diejenigen, die Microsoft bezahlen. Das heißt, wenn das entsprechend viele sind, haben die da auch eine ganz große Macht. Und tatsächlich aufgrund dessen hat dann eben unser Firmenchef sich mit Microsoft-Leuten in Kontakt gesetzt und hat angefangen, Diskussionen zu führen, ob man denn nicht mal irgendwie da besser kooperieren könnte.
Haben Sie vielleicht nicht irgendwie Sorgen, dass die Kooperation zwischen Microsoft und einem Unternehmen, das wohl der größte Feind der Open-Source-Community ist, dass gerade so eine Kooperation auch Ihrem Unternehmen schaden kann?
Es ist natürlich eine Frage, die sich jeder, wenn er diesen Deal sieht, zuerst fragt. Also dieser Deal, wenn man sich die Zahlen anschaut, der sieht ziemlich gut aus für Novell. Man fragt sich sofort, wo ist der Haken? Das kann ja eigentlich nicht sein, dass Microsoft irgendwas unterschreibt, was gut für Linux ist. Und warum macht Microsoft sowas? Das ist also in der Tat eine Frage. Man kann da jetzt ein bisschen spekulieren, warum Microsoft das dann tut. Also der Kundendruck ist sicherlich ein sehr valides Argument. Ein weiterer Grund ist sicherlich auch in dieser ganzen Patentdebatte. Zum Beispiel sollte man nicht übersehen, dass Novell auch ein ganz schönes Patentportfolio hat, was es gegen Microsoft einsetzen könnte. Und auf der anderen Seite haben Linux-Kunden natürlich das Problem, dass sie sich von Microsoft bedroht sehen.
Gerade Patent. Das ist nämlich, denke ich mal, auch ein Problem. Beziehungsweise Werner Knoblich, der Europachef von Red Hat, der kritisierte den Deal und bezeichnete das Abkommen als Machenschaften. Gerade wegen der Patentfrage. Er warf Ihnen, also Novell, vor, ja, dass Sie die Open Source Community jetzt gerade mit so einem Abkommen dann entzweit haben, indem Sie SUSE-Linux-Nutzer gegen Patent oder Entwickler gegen Patentklagen schützen und alle anderen dann außen vor lassen. Gerade bei Patentfragen ist es nicht ein ziemlich heikles Thema, so eine Thematik in Ihren Vertrag zu verankern.
Patente, also gerade Softwarepatente sind ein sehr heikles Thema und die Welt wäre sicherlich besser, wenn es diese Softwarepatente in der Form, wie sie existieren, also insbesondere in den Vereinigten Staaten existieren, nicht gäbe. Ganz klar, also da sind Probleme. Das Problem ist jetzt nur, wir haben nicht die Chance, diese Softwarepatente einfach abzuschaffen. Also auch wenn das Ziel wäre, wenn das der Idealfall wäre, da sind wir nicht. Wir müssen mit der Situation, wie sie ist, leben. Die Situation, in der wir uns da befinden, ist, dass es Kunden gibt, die einfach gesagt haben, Linux, lasse ich die Finger von, weil ich habe einfach Angst davor, dass Patentklage kommt. Was im amerikanischen Rechtssystem leider auch relativ leicht passieren kann. Also es ist dort durchaus relativ üblich, dass Konkurrenten gegeneinander klagen. Und ob dann diese Klagen erfolgreich sind oder nicht, ob da irgendwas dran ist oder nicht, ist egal. Es entsteht ein relativ großer Schaden. Das ist eine Folge des Rechtssystems. Wir wollten durch dieses Abkommen jetzt erreichen, dass Kunden, die bisher aufgrund dessen Linux nicht in Betracht ziehen konnten, jetzt auch zu Linux gehen können, mit, sag ich mal, einem guten Gewissen und dann auch ruhig schlafen können. Die Sache mit dem Entzweien ist natürlich Punkt. Wir wollen auf keinen Fall, dass sich die freie Softwarewelt jetzt, sage ich mal, in zwei Lager spaltet. Das ist ganz bestimmt nicht unsere Absicht. Novell steht zu seinen Kollegen, zu unseren Entwicklern. Wir stehen zu den anderen Distributoren. Wir haben unter anderem ja mit den anderen Distributoren gemeinsam dieses Open Invention Network gegründet. Dieses Open Invention Network ist dafür da, Distributoren zu verteidigen gegen Patentklagen. Und Novell ist einer der Hauptsponsoren dieses Open Invention Network. Wir haben da also einige wertvolle Patente hingespendet, damit, sag ich mal, die Open Source Distributoren sich verteidigen können gegen Patentklagen, gegen alle, also Microsoft inklusive auch, ja. Das heißt, da stehen wir schon ganz klar auf der Seite der freien Softwarewelt. Ich denke, man sollte vielleicht ein bisschen in seinem Denken sich davon wegbewegen, zu glauben, dass Microsoft der böse Feind ist, der alles, was er tut, irgendwo diese freie Softwarewelt auslöschen will. Also sicherlich wollte Microsoft das tun in der Vergangenheit. Das ist eine Strategie, die war nicht erfolgreich.
Glauben Sie wirklich, dass plötzlich aus dem bösen Microsoft, der wirklich Linux bekämpfte mit allen Mitteln, plötzlich ein Heiliger geworden ist, der jetzt der Linux-Bewegung oder Open-Source-Bewegung helfen will?
Also die Motivation von Microsoft, Dinge zu tun, ist ganz bestimmt nicht aus religiösen Gründen veranlasst. Microsoft ist eine Firma, die möchte Geld verdienen, genau wie alle anderen Firmen auf dieser Welt auch. Sie haben festgestellt, wenn sie sich so radikal gegen Linux aufstellen, dass sie dann von ihren Kunden dafür abgestraft werden. Die Kunden möchten es nicht, die Kunden haben aufgrund dessen auch Angst vor Microsoft. Sie möchten diesen Lock-in-Effekt, den Microsoft natürlich gerne hätte, möchten die Kunden nicht. Und Microsoft musste, denke ich, lernen, dass wenn sie versuchen, eine Strategie zu fahren, unsere Kunden dürfen nur Microsoft benutzen und sonst nichts, dass die Kunden dann scharenweise Microsoft davonlaufen. Dieses Problem müssen sie in den Griff kriegen.
Ich würde aber nochmal gerne zum Thema Patente zurückkommen. Und zwar, der Vertrag sieht nämlich nicht nur vor, dass sie von Microsoft Gelder bekommen für Patente, sondern auch umgekehrt. Sie zahlen, glaube ich, 40 Millionen Dollar an Microsoft. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass Linux die Patente von Microsoft verletzt und jeder andere Distributor auch Patentzahlungen normalerweise an Microsoft leisten müsste?
Ein ganz klares Nein. Es ist bei Abkommen zwischen Firmen relativ üblich, dass da Geld hin und her fließt. Es gehört zu dieser Geschäftswelt dazu, dass ein Abkommen nur dann was wert ist, wenn da irgendwie auch Geld ausgetauscht wird. Wenn man sich das Abkommen insgesamt anschaut, dann sieht man auch ja relativ klar, dass Microsoft deutlich mehr Geld bezahlt als Novell bezahlt. Novell ganz eindeutig sagt nein. Wir wissen nicht von irgendwelchen Patenten, die wir verletzen, und diese Zahlungen sind jetzt auch keine Patentlizenzgebühren. Das ist wirklich eine Zahlung im Zusammenhang mit dem gesamten Abkommen, dass wir sagen, wir wollen einen Schutz haben vor Klagen.
Um bei dem Patentproblem zu bleiben, ich habe gehört, dass das Software Freedom Law Center sich gerne einschalten würde. Was wissen Sie darüber, und besteht die Möglichkeit, dass das Abkommen da in gewisser Hinsicht revidiert wird?
Wir sind natürlich im Gespräch mit eben Moglen, der jetzt, sage ich mal, als Vertreter des Freedom Law Center da ist und ja auch als einer, der für die Free Software Foundation tätig ist, unterwegs ist. Der Eppen ist über den Patentteil dieses Abkommens nicht sehr glücklich, das hat er deutlich zum Ausdruck gebracht. Auf der anderen Seite sieht er jetzt momentan nicht einen Konflikt mit der GPL, so wie sie existiert. Es gibt jetzt Spekulationen darüber, ob in der nächsten Revision, ob sich die Lizenz da entsprechend ändert. Ich gehe nicht davon aus, dass dieses Abkommen revidiert werden kann. Allerdings als Teil dieses Abkommens gibt es ja diese öffentlich abgegebene Versprechung, diese Covenants von Novell und von Microsoft. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die im Wortlaut nochmal verändert werden. Wenn es denn irgendwie Konflikte gibt, zum Beispiel mit Lizenzen, oder wenn jemand findet, dass da ein Fehler gemacht wurde.
Das Abkommen hat ja, glaube ich, ein Volumen von fast 500 Milliarden Dollar. Wobei natürlich Novell der überwiegende Nutznießer, der bekommt ja das meiste Geld. Besteht nicht die Gefahr, dass Novell sich in eine Art Abhängigkeit von Microsoft begibt?
Novell hat ja jetzt bisher auch ohne dieses Geld existiert und hat es geschafft, mit den Produkten, die Novell hat, Geld zu verdienen. Jetzt nicht unbedingt, in den meisten Segmenten nicht unbedingt rosig, im Linux-Bereich durchaus sehr, sehr erfolgreich, mit sehr schönen Wachstumszahlen. Das ist auch weiterhin das Geschäftsmodell von Novell. Wenn jetzt Novell es schafft, aufgrund seiner Position, aufgrund vielleicht auch der Patentmacht, die Novell hat, von Microsoft Geld zu bekommen, um das Wachstum zu beschleunigen, um dann wichtige Open-Source-Projekte auch schneller voranzubringen, indem man eben das Geld benutzt, um da mit weiteren Leuten und vielleicht auch Geld schneller voranzukommen, dann ist das eigentlich ein Vorteil.
Apropos Wachstum, gibt es so Zielvorstellungen, welche Marktanteile Sie mit den Enterprise-Produkten erreichen wollen oder auch mit Open Source? Ich weiß jetzt nicht, ob es mit Open Source überhaupt irgendwelche Marktzahlen gibt, aber was sind Ihre Pläne in dieser Richtung?
Ich fange mal mit OpenSUSE an. Das Ziel von OpenSUSE ist es, möglichst viele Entwickler und möglichst viele Benutzer zu erreichen. Das Ziel von Novell ist es nicht, damit Geld zu verdienen. In der Vergangenheit hat die Firma SUSE mit SUSE Linux Geld verdient. War auch mal das wichtigste Standbein in der Geschichte. Dieses Ziel ist aufgegeben worden. Wir wollen diese Plattform einfach möglichst vielen Benutzern zur Verfügung stellen, damit möglichst viele dieses schöne Produkt nutzen können. Ist natürlich nicht ganz uneigennützig. Es freut Novell natürlich, wenn Benutzer dieses System schon benutzt haben und vielleicht dann mal wenn sie in der Firma arbeiten, auch dann mit dem Slash gut zurechtkommen. Auf dem Enterprise-Markt, natürlich wünscht sich Novell, dass der Marktanteil von Novell steigt. Wir haben in der Vergangenheit versucht, die besten Produkte zu bauen. Wir waren in vielen Bereichen auch der innovativste. Wir haben viele Technologien zuerst als Enterprise-Produkt ausgeliefert. Momentan Virtualisierung, in der Vergangenheit Journaling-File-System, Volume-Management, ein 2.6er-Kernel, also in 64-Bit-Portierung auf AMD 64. In vielen Bereichen haben wir das vorangetrieben, in der Hoffnung, dass die Kunden auch aufgrund dieser Technologieführerschaft Novell wählen. Das hoffen wir auch weiterhin. Und wir hoffen auch, dass wir da mehr Erfolg haben als in der Vergangenheit.
Gibt es da auch konkrete Zahlenvorstellungen, Stückzahlen oder Marktanteile, die Sie erreichen wollen?
Die Hauptherausforderung ist eigentlich, neue Benutzer für Linux zu gewinnen. Momentan ist der Gesamtanteil von Linux im gesamten Enterprise-Markt ja relativ gering im Vergleich zu Solaris, auch Windows. Das sind die Segmente, von denen wir Kunden gewinnen möchten. Ob sich das dann gegenüber Red Hat zu unseren Gunsten verschiebt oder nicht, ist so lange unwichtig, wie dieser Markt schön wächst. Natürlich freue ich mich, wenn unser Marktanteil auch im reinen Linux-Bereich wächst, aber Hauptsache ist, dass man eben dieses Wachstum hat, dadurch, dass man mehr Linux-Kunden gewinnt.
Haben Sie vielleicht nicht das Gefühl, gerade im Linux-Segment, dass die Bedeutung von OpenSUSE abgenommen hat seit der Übernahme von Novell?
Ganz im Gegenteil. Also seit der Übernahme durch Novell sind einige Dinge geschehen, die sehr positiv für dieses Produkt auch sind. Das ist zum einen, dass Yast endlich unter der GPL released wurde, was ja lange gefordert war, was auch bei vielen intern bei SUSE schon lange gewünscht war und dann endlich umgesetzt wurde. Das OpenSUSE-Projekt jetzt selbst ist ja auch zu einem Community-Projekt gemacht worden, seitdem SUSE Teil von Novell ist und aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut angenommen worden. Und da finden ja jetzt auch weitere innovative Dinge statt. Dieser Build-Service, ich weiß nicht, ob Sie darüber Bescheid wissen, der es Benutzern ermöglicht, sehr leicht ihre Software dann auch in binäre Form für verschiedene Distributionen gebaut und nicht nur SUSE Linux, auch Fedora, auch Ubuntu möglich bereitzustellen. Das sind Dinge und ich kriege dafür gutes Feedback. Ich habe jetzt keine Zahlen, also ich kann jetzt nicht nachzählen, wie viele Leute es vorher waren, wie viele Leute es anschließend sind. Es ist sicherlich so, diese Box, die man im Laden kaufen kann, die wird uninteressanter für die Kunden zu kaufen. Es gibt einfach viele Leute mittlerweile, die entsprechend gute Internetverbindungen haben, die Produkte lieber runterladen, die sich auch mit Linux gut genug auskennen, dass sie jetzt diese Dokumentation nicht unbedingt als sehr, sehr wertvoll ansehen. Also es gibt sicherlich weniger Menschen, die dieses Boxprodukt kaufen. Aber es werden dadurch trotzdem mehr Benutzer.
Ich würde noch mal gerne das Thema GPL-Treiber ansprechen. Ihr Unternehmen hat in der Vergangenheit angekündigt, nur noch GPL-Treiber auszuliefern.
Ja.
Hat man sich aber OpenSUSE zum Beispiel oder gerade die Enterprise-Produkte angeguckt, so waren da teils Closed-Source-Treiber dabei, Beispiel ATI oder NVIDIA. Manche aber der Treiber sind wiederum rausgeflogen. Wieso diese Diskrepanz?
Also prinzipiell ist es so, dass wir als Open-Source-Distributor, als SUSE, diese Nicht-GPL-Kernel-Module niemals mochten. Also wir haben immer versucht, die irgendwie zurückzudrängen, weil man im Kernel, der wirklich, sag ich mal, der zentrale Teil eines Betriebssystems ist, keinen Code haben möchte, den man nicht kennt, den man nicht ändern kann und der relativ viel Schaden anrichten kann. Ne? Also Sicherheitslücken in dem Code kann man da nicht fixen oder kann auch den Kernel sehr leicht zum Absturz bringen. Wir sind jetzt Anfang diesen Jahres in der Beziehung auch etwas konsequenter geworden. Also wir haben in der Vergangenheit dann auch da häufig Kompromisse eingegangen. Konsequenter geworden zu sagen, nein, wir können diese Treiber nicht ausliefern. Und das ist mit SUSE Linux Enterprise 10 und der SUSE Linux 10.1 auch nicht passiert. Die NVIDIA und ATI, die Sie genannt haben als Beispiel, die werden nicht von uns ausgeliefert, sondern die werden zur Verfügung gestellt von ATI und von NVIDIA auf deren Webservern.
Wie wollen Sie das dann mit XGL machen? Ohne NVIDIA oder ATI funktioniert das XGL gar nicht. Wie soll es dann funktionieren, wenn Sie keine Closed-Source-Treiber ausliefern und trotz allem Linux im Desktop voranbringen wollen durch solche Gimmicks wie XGL?
Also ich möchte jetzt mal sehr, sehr lobend Intel erwähnen. Die Intel haben eine Chipsatzgrafik, die für diese 3D-Effekte, die man auf dem Desktop hat, durchaus ausreicht. Und Intel hat es geschafft, für diese Chipsatzgrafik auch Treiber bereitzustellen, wo man kein Closed Source für im Kernel braucht. Die funktionieren also wunderbar mit dem, was wir ausliefern. Wäre auch ein, für mich auch ein Kauftipp für jeden, der sich Laptop oder ein Desktop-System kaufen möchte, das mit einer integrierten Intel-Grafik zu kaufen. Funktioniert wunderbar, ist das, was viele bei uns auch benutzen. Für die Kunden, die tatsächlich ATI und NVIDIA Grafikkarten haben, ist es so, dass ATI und NVIDIA gesagt haben, ja, wir stellen diese Treiber bereit. Wir nehmen diese Arbeit auf uns. Ich kann für die Kunden hoffen, dass ATI und NVIDIA das weiterhin tun. Aber in der Tat, wir können das nicht sicherstellen, weil wir diese Treiber nicht ausliefern können.
Soll es also bedeuten, dass Sie auch in der Zukunft Closed-Source-Treiber dann aus Ihrer Distribution raushalten werden? Im Umkehrschluss würde es aber wiederum bedeuten, dass alle Nutzer, die gerade ATI oder NVIDIA haben, irgendwann dann keine 3D-Funktionalitäten mehr nutzen können. Oder wird es doch möglich sein, gerade über Downloads proprietäre Treiber dann herunterzuladen?
Ja, also zwei Antworten dazu. Ja, wir werden auch in der Zukunft keine Nicht-GPL-Kernel-Module ausliefern. Zweite Antwort, ich gehe davon aus, dass wenn genug Benutzer das möchten und entsprechend mit NVIDIA und ATI reden, dass die auch weiterhin ihre Module zur Verfügung stellen werden. Unser Wunsch ist natürlich, und da arbeiten wir auch mit ATI und NVIDIA dran und drängeln da auch, dass sie es schaffen, einen Treiber zu bauen, der im Kernel-Bereich zumindest kein Closed-Source-Code braucht. Und da gibt es ein paar Ideen, wie man das machen kann. Man kann einen größeren Teil des Treibers dann im User-Space machen, um dieses Problem zu umgehen. Und da reden wir und suchen nach technischen Möglichkeiten. Also da würde ich hoffen, dass der größere Druck der Kunden und auch der Druck von uns dazu bringt, dass wir das Problem irgendwann gar nicht mehr haben werden.
Einer Ihrer Entwickler, der Herr Hartmann, hat ja eine stabile API für den Kernel vorgeschlagen, gerade für proprietäre Treiber. Wie weit ist diese API eigentlich fortgeschritten?
Also für Kernel-Module selbst gibt es insofern keine stabile API, als Kernel-Module eben als Teil des Kernels auf alles, was sich im Kernel befindet, zugreifen können. Und man kann nicht den ganzen Kernel stabil halten und gleichzeitig nichts ändern. Das wird also, in der Form wird es nicht passieren. Die Ideen, die es gibt, gehen in zwei Richtungen. Das eine ist, wenn man als Distributor eben einen Kernel ausliefert und liefert Updates aus, dass diese Updates an diesen Datenstrukturen, die Module benutzen, nichts verändern. Sodass man, wenn man ein Security-Update einspielt, nicht irgendwie die ganzen Treiber neu kompilieren muss. Das ist etwas, was wir bereits tun. Das ist aber im Wesentlichen ist das auch gar nicht auf irgendwelche Module von Drittherstellern gedacht, sondern es geht wirklich dann auch um die Module, die wir selbst ausliefern, die wir auch nicht immer alle neu kompilieren wollen. Einfach damit der Kunde nicht so viel runterladen muss und man nicht so viel dann neu testen muss. Die zweite Sache ist, was man jetzt tun könnte, aber aus meiner Sicht sind das Ideen in relativ frühen Stadien, ist, ob man jetzt irgendwie einen kleinen Teil einer API sagen kann, na, das ist der API jetzt speziell für ein Modul des Typs SCSI-Treiber und das kann man vielleicht dann besser stabil halten als irgendwie alles. Aber also da denke ich mal, ist noch mehr Diskussion zu leisten, bevor das dann dahin kommt. Was sicherlich immer passieren wird, wenn man von einer Kernel-Version irgendwie zu ein paar Kernel-Versionen weitergeht, da wird es sicherlich immer auch Änderungen geben.
Herr Galloff, wir bedanken uns für das Gespräch und viel Erfolg noch während der Messe.
Gern geschehen, danke für die Fragen.